Ja, so wie Georg werde ich auch einen Ausschnitt aus einem Roman lesen. Und zwar ist es ein Liedermacher-Roman. Er spielt Ende der 70er Jahre in Tübingen im Schwabenländle. Kurz zur Erinnerung, es ist die Zeit der Folk- und Liedermacher-Festivals. Der Vietnamkrieg ist gerade vorbei und wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Frauenbewegung. Der Held, Ähnlichkeiten mit immer noch lebenden Personen sind rein zufällig, lebt in einer WG mit zwei Frauen, mit Susanne und Maria, und mit einem gemeinsamen Auto, der sogenannten Emanzen Schleuder. Dieses Auto hat das Kennzeichen 218 und wird immer dann als unangemeldete Protestkundgebung für die Streichung des Abtreibungsparagrafen 218 angesehen, wenn es irgendwo in Tübingen im Halteverbot steht. Mit einer der beiden Frauen hatte der Held einst etwas gehabt, es ging aber auseinander. Die Studentin Maria zog aus und stattdessen kam ein Student aus Ghana, sodass unser Held gar nicht mehr mit zwei Frauen lebt, sondern nur noch mit einer. Seine große Liebe ist sowieso eine ganz andere und die heißt Vera und ist zumindest nach Ansicht des Helden eine mondäne Schönheit und explosive Sexbombe. Sie arbeitet beim WDR, kommt aus der Großstadt Köln und wirkt in dem lieblichen Tübingen, das sich zunehmend zu einem Müsling entwickelt wie ein Fremdkörper. Diese Vera hat unseren Helden heftig angeblinkert, sie ist aber die neue Liebe von seinem besten Freund Tom, sodass wir hier alle nötigen Zutaten für eine klassische Liebes- und Freundschaftsdramolette haben. Tom ist nämlich nicht nur der beste Freund des Helden, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch der kommende Star am Himmel der Popstars, der weit über die Grenzen des Schwabenlandes hinaus erstrahlen wird. Er hat gerade einen Plattenvertrag und mehrere Fernsehauftritte in Aussicht. Das unterscheidet die beiden Freunde. Unser Held macht auch Musik. Er spielt in einem Folk-Duo mit seinem Partner, der sich Schmidt-Gütersloh nennt. Dieses Duo hat allerdings bisher nur kleine Auftritte in kleinen Clubs gehabt. So, an dieser Stelle steigen wir ein. Wir steigen ein, als sich der Held zu einem wichtigen Schritt entschlossen hat. Er hat den Eindruck, dass es zwischen Vera und Tom gerade ein wenig kriselt und er will ihr gegenüber deutlich machen, dass sie die Frau seines Lebens ist. Und jetzt geht's los. Ich nehme alle Rosen und falls sie noch mehr haben als die paar da in dem Eimer, nehme ich die auch. Die Verkäuferin sah ihn an, als wüsste sie nicht, ob sie mich für zahlungsfähig halten sollte oder nicht. Vielleicht war sie pikiert, weil ich Eimer gesagt hatte. Offenbar war sie solche Großeinkäufe nicht gewohnt. Die gab es wohl nicht in Tübingen, der Hochburg der Diminutive. Hier wurde alles mit einem angehängten L verniedlicht. Mit großen Gefühlen schien sie hier nicht vertraut zu sein. Sie kämpfte sich immerhin zu der Frage durch, ob ich noch Grün dazu haben wollte, ob es etwas eingeschlagen sein sollte oder angeschnitten. Nein, nein, nein. Sie nehmen es also so mit, ja. Wir wollten zu Country Joe McDonald, der bei Rimpo auftreten würde, nur kurzes. Sollte eher eine Art Autogrammstunde sein, die nicht mal eine Stunde dauern würde. Ein paar Lieder würde er aber schon spielen. Ich hatte zwei Karten besorgt, es würde bestimmt voll werden. Wann kam schon mal ein Star aus Woodstock nach Tübingen in einen Plattenladen? Es war die Gelegenheit. Ich hatte Vera schon Lieder von Country Joe McDonald vorgesungen. Wir hatten zwei von seinen Songs in unserem Repertoire und ich konnte sie auch ohne die Begleitung von Schmidt-Gütersloh spielen. This is the story of the love they made. Ooh, quiet days in Klischee. Ich hatte Vera gefragt, ob sie sich nicht mal das Original anhören wollte. Für mich bist du das Original, hatte sie gesagt. Sie fand es aber total aufregend, da mit mir hinzugehen und freute sich schon. Sie rechnete wohl damit, dass ich Country Joe McDonald die Gitarre wegnehme und ihm mal zeige, wie man das richtig spielt. Ich platzte fast vor Erwartungen. Mir war klar, dass ich einen entscheidenden Schritt tun musste. Ich wollte es ihr sagen. Gegenüber Tom hatte ich ein Gefühl wie bei Schrödingers Katze. Ich kannte dieses Gedankenexperiment zum Verständnis der Quantenmechanik nie so richtig gut, aber so viel hatte ich verstanden. Irgendwie war es so, dass Schrödingers Katze tot war und gleichzeitig lebte. Und so war es mit meinem schlechten Gewissen gegenüber Tom, der gerade in London war, bei der Plattenfirma. Ich hatte ein siebend heißes schlechtes Gewissen. Gleichzeitig hatte ich es nicht. Ich hatte die Skrupellosigkeit aller Verliebten. Es gibt keine Liebe ohne Schuld. Und ich hatte keine Wahl. Vera war die Frau für mich. Sie wusste es nur noch nicht. Tell her that you love her. Tell her right now. Es war ganz leicht. Wenn man in Tübingen Aufsehen erregen wollte, musste man nur mit einem Arm voller Rosen durch die Bahnhofstraße gehen. Vera war nicht da. Nun ja, es war noch zu früh. Vielleicht hatte sie unsere Verabredung umdefiniert, das machte sie gerne, und sie wartete wahrscheinlich bei mir oder kam erst später. Bei uns war auch keiner da. Susanne hatte um diese Zeit irgendeine Arbeitsgruppe zu Frauenfragen, und das Zimmer, in dem Maria gewohnt hatte und nun von unserem Bimbo, was ich nicht laut sagen durfte, belegt war, war abgeschlossen. Daran musste ich mich noch gewöhnen. Früher war ich in Marias Zimmer ein- und ausgegangen, aber Moodibu schloss gerne ab. Die Küche war wieder voller kleiner UFOs, Avocadokerne, die Susanne mit drei Zahnstochern so aufgespießt hatte, dass sie über einem Weinglas zu schweben schienen und mit der Unterkante das Wasser berührten, damit die Triebe herauskamen. Es war alles aus. Vera hatte einen Zettel in meinem Zimmer hinterlegt. Tom hatte ihr einen Flug nach London gebucht. Sie war nachgekommen. Liebe Grüße. Ich las den Zettel noch ein paar Mal, ob er noch weitere Botschaften enthalten würde. Aber ich hatte schon bei der ersten Lektüre alles richtig verstanden. Es gab keinen Interpretationsspielraum. Und irgendwie hatte ich es schon geahnt. Ich stopfte die Rosen in den Mixer, der zwischen den UFOs auf dem Gemeinschaftstisch stand, den ich so als Ersatzvase missbrauchte. Und wusste einen quälenden Moment lang nicht, was ich als nächstes tun sollte. Nur eins nicht, aufgeben. Schon hatte ich die rettende Idee. Ich musste nochmal bei ihr versuchen. Vielleicht war ein Wunder geschehen und sie war doch noch da. Denn hier stimmte etwas, offensichtlich nicht. Vera mochte London nicht, das wusste ich genau. Sie war nicht da. Als ich zurück in unsere Küche kam, ohne Hoffnung, eine neue Botschaft mit anderslautendem Text vorzufinden, merkte ich sofort, dass Susanne geheult hatte. Sie wischte schnell die letzten Tränen ab und umarmte mich, als wollte sie mich nie mehr loslassen. Du hast mich nie beachtet. Ihre Stimme zitterte ein bisschen. Das konnte man gerechterweise nicht so sagen. Wir lebten seit fast 6 Semestern zusammen, Susanne, Maria und ich, neuerdings mit Moodibu statt mit Maria. In der Zeit hatte ich sie schon ab und zu mal beachtet. Es wäre auch kaum anders möglich gewesen. Du hast mir nie was zum Geburtstag geschenkt. Wir schenkten uns auch nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten und nicht zum Valentinstag. Dass du daran gedacht hast. Woran sollte ich denn jetzt schon wieder gedacht haben? Na ja, du bist ja oft genug mit dem Auto gefahren. Wir teilten uns ein Auto, es war ihr Auto. Ihr Vater hat es ihr vermacht, einen VW 1500 mit Automatik. Es sollte was Besseres sein für sein Töchterchen, es war peinlich genug. Sein Auto passt überhaupt nicht nach Tübingen. So ein lächerliches Gefährt hatten nur wir. Ihr Alter hat auch das Nummernschild ausgesucht und gedacht, er täte ihr einen Gefallen. TÜSH 218. Heute war der 21.8. ihr Geburtstag. Na gut, wenn das so war, dann hatte ich vielleicht noch was für sie. Wenn sie wollte, könnte sie mitkommen zu Country Joe McDonald. Ich hatte noch eine Karte. Dann zog ich eben nicht mit einer mundänen Schönheit und der großen Liebe meines Lebens los, sondern mit einer verheulten Emanze im Schlapperlook. Es war das erste Mal, bis sie sich bei mir einhakte, als wir wie ein altes Ehepaar über den Marktplatz stolzierten. Es war nicht voll, die Veranstalter stöhnten, Sommerloch, Studenten waren ein heikles Publikum. Dabei hatten sie sich solche Mühe gegeben mit der Werbung, hatten die Regale beiseite geschoben und ein kleines Podest aufgebaut. Als Country Joe auftrat, gab es nur schütternden Applaus. Er behielt seinen Mantel an, obwohl es gar nicht Open Air war. Es wirkte so, als wollte er gleich wieder gehen. Schade, dass Schmidt-Gütersloh das nicht sehen konnte. Nun hätte er merken können, wie blöd das aussah, wenn man mit Mantel auftritt. Er hatte ernsthaft vorgehabt, auch für seine Auftritte immer einen langen Mantel anzuziehen. Als Erkennungszeichen. Ich konnte ihm das nur mit Mühe ausreden. Country Joe plauderte ein wenig über Erexatie, was ich gar nicht hören wollte. Er sollte erzählen, wie es in Woodstock war, nicht was er von Erexatie hielt. Da sollte er lieber mich fragen. Ich könnte ihm gerne ein bisschen was über das Verhältnis von Erexatie zu Richard Wagner erzählen. Dieser Special Musician hätte, well, I don't know, some silence in eine laute Welt gebracht, I guess. Dann spielte er die Gnossienne Nummer 1 mit Gitarre. Was dachte er sich da, dass er uns Europa erklären kann? Zeigte sich darin etwa die hoffnungslose Liebe der ruhelosen Amerikaner zum alten Kontinent und das gleichzeitige Fehlen jeglicher Peinlichkeit? Vielleicht war es bei Henry Miller ähnlich gewesen. Er hatte Paris vermutlich wirklich geliebt, aber er war immer nur ein Fremder geblieben, auch wenn er sich bemüht hatte. Und Country Joe bemühte sich gar nicht erst. Er hatte noch nicht mal mitgekriegt, dass man in Mitteleuropa im August in geschlossenen Räumen keine Jacke brauchte. Und was tat sich gerade in London? Wahrscheinlich hatte Tom vermittelt vom RCA Adressen von den angesagten Clubs, durch die er mit Vera zog. Danach trafen sich mit Mike Silver, Alan Taylor, Ray Davis, Pete Townsend, Roger Waters, Freddie Mercury, George Harrison, Mick Jagger und Gary Brooker auf einen Drink. Und mit Ian McIntosh, falls er zufällig in London war. Und ich hing hier mit einer im Manz rum, die gerade Geburtstag und außerdem ihre Tage hatte und hörte mir zur Feier dieses besonderen Tages die vermutlich schlechteste Instrumentalversion von einem der schönsten Stücke von Erik Satie an. Ich flüsterte Susanne zu, wenn der so weitermacht, reise ich nach Laramie und erzähle den Cowboys was vom Wilden Westen. Sie verstand mich nicht. Endlich stimmte er das berühmte Protestlied an, erwartungsgemäß ohne Intro. Give me an F, give me a U, give me a C, give me a K. What's that spell? What's that spell? Wer hätte ihm hier schon ein F geben sollen? Höchstens ein Äffle. Es ging kein Raunen durch das Publikum, es gab keine Stimmung. Den Refrain hatte er geändert. Es hieß nicht mehr Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam, sondern Next up is Afghanistan. Das durfte man nicht machen. Man durfte nicht einfach kurzsam die Weltgeschichte umschreiben. Man durfte bei Liebesliedern nicht den Namen einsetzen, der einem gerade gefiel. Und Schiffe durfte man auch nicht umbenennen. Es gibt nur eine große Liebe. Und es gibt danach eine Fortsetzung. Vielen Dank.